Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Am Abend wurde der wichtigste deutsche Hörspielpreis vergeben an den Autor Robert Schön. 2 Monate nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine ist er mit offenem Mikro in den Nordkaukasus gereist und hat das Leben der Menschen dort erkundet. Der Krieg spielte dabei nicht die Hauptrolle.
Also es gibt ein kaukasisches Sprichwort, das heißt, man sagt dem Gastgeber nicht, dass er eine krumme Nase hat. Das war das Erste. Und das Zweite war, dass wir Cognac getrunken haben und kein Wodka, weil Wodka aus allen Russen macht und die Leute dort sind Kaukasier. Das heißt, wenn sich das Gespräch ergeben hat, haben wir darüber gesprochen. Es spielte aber zu der Zeit jedenfalls, es also war vor der Mobilisierung, keine große Rolle. Weder für das Leben der Menschen dort vor Ort, noch für die Begegnungen.
Gleich hören wir von der Juryvorsitzenden, was diesen Hörspieljahrgang auszeichnet. Dann schauen wir uns die neue Wolfgang Herrndorf-Biografie an, mit dem Mann, der sie geschrieben hat. Wir würdigen den Schriftsteller Rainer Kunze zu seinem 90. Geburtstag und hören, wie eine Kunsthistorikerin auf Instagram niedrigschwellig Kunst vermittelt. Zu finden ist Julia Meyer-Brehm bei Instagram unter dem schönen Namen Meyer wie das Lexikon.
Das hat Familientradition. Ich heiße ja Meyer-Brehm und den Namen muss man sehr häufig buchstabieren. Und schon mein Opa sagt immer am Telefon zum Beispiel Meyer wie das Lexikon und Brehm wie das Tierleben. Muss man natürlich auch kennen, aber das sind eben 2 ganz bekannte Enzyklopädien.
Am Abend wurde in Köln der wichtigste deutsche Preis für Radiokunst vergeben, der Hörspielpreis der Kriegsblinden, dotiert mit 5.000 Euro. In diesem Jahr gehörten 3 Produktionen zu den Finalisten. Satirisch ging es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in einer Kita. Der Schriftsteller Werner Fritsch war mit dem ersten Teil seiner dichterischen Autobiografie nominiert. Und der Autor Robert Schön hat sein Hörstück Endgrenzgänger weiterentwickelt und er hat den Preis gewonnen. Der Zufall des Würfels hat entschieden, an welchem Ort der Welt seine neue Produktion entstehen sollte. Es wurde die russische Stadt Tscherkess im Nordkaukasus. Eine Expedition mit offenem Mikro und intensiver Vorbereitung bis hin zur Klärung der Frage, was wird eigentlich, wenn er auf der Reise stirbt?
Also ich befürchte, dass die Kollegen Ihnen das jetzt auf Anhieb auch nicht sagen können. Ne? Also diese Kriegssituation ist ja für alle neu. Ne? Und wie das dann letztlich im Sterbefall ablaufen würde mit der Überführung und wie der Flug vonstatten geht und so weiter, wir würden das übernehmen. Ne? Aber wie das jetzt letztlich aufgrund dieser Kriegsereignisse erfolgt. Also Sie fliegen jetzt nach Russland, ne?
Das war der Plan.
Sie sind ja mutig.
Das geht übers Zufallsprinzip. Ich habe das ausgewürfelt, die Länder. Und dann hat halt Russland gewonnen.
Okay.
Und jetzt wollte ich nicht so schnell aufgeben.
Wie gesagt, da sind wir, glaube ich, gerade auch alle ein bisschen überfragt und sind froh, dass wir diese Situation noch nicht hatten.
Zur Not würde ich dann halt im Kühlhaus bleiben, bis sich die Situation wieder entspannt hat. Und dann könnte man das ja auch anschließen. Hält sich ja eine Weile.
Das Hörstück Endgrenzgänger 2 von Robert Schön ist also am Abend mit dem 72. Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet worden. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Gabi Hartl ist unserem Haus als Autorin und Fachfrau in Sachen Klangkunst sehr verbunden. Sie lehrt an der Kunstuniversität Linz Sounderzählung, Radiokunst und Radiotheorie. Und sie hat seit 6 Jahren den Vorsitz der Jury des Hörspielpreises der Kriegsblinden. Guten Abend, Frau Hartl.
Ja, hallo, guten Abend.
Was hat die Jury an dieser Produktion besonders überzeugt? Man wusste ja eben nicht, soll man lachen oder weinen?
Ja, Sie haben einen wunderbaren Ausschnitt gewählt. Genauso ging es uns auch in der Jury. Was man hört, ist das Alter Ego des Autors. Also hier spricht der wunderbare Lorenz Eberle. Er ist mit einer erfrischenden Offenheit in diese Situation gegangen. Und ich meine, das Stück ist vom letzten Jahr. Die Reise fand statt im März 22. Und das war eine Zeit, wo sozusagen die Wellen sehr hoch schlugen und jeder war irgendwie sehr, sehr schnell immer dabei mit einfach der Beantwortung von Fragen. Und was an diesem Stück so wunderbar ist und was ich bei, oder wie alle eigentlich bei Kunst erwarten, dass sie vielleicht auch mal Fragen stellt, die sie nicht gleich auch beantwortet. Und der Autor macht es einfach so wunderbar, dass er scheinbar voller Naivität in diese Situation stolpert. Er hat gewürfelt und das ist ja spätestens seit John Cage ein sehr eingeführtes ästhetisches Prinzip. Und dann will er doch mal schauen, wie er da zurande kommt. Und indem er uns mitnimmt auf jede absurde, surreale Wendung dieser Reise, bringt er uns einfach in dem Fall eben den Nordwestkaukasus so nah, dass wir eben einen ganz anderen Blick auf die Situation dieses kriegsführenden Landes werfen. Und dazu muss ich sofort sagen, also hier wird überhaupt keine Entschuldigung oder sonst irgendwas praktiziert, sondern er geht einfach in dieses Land, trifft wunderbare Leute und sobald er sagt, also die fragen immer, was machen sie denn da? Und sobald er das sagt, nämlich Radioinszenierung, fangen die an zu singen und dadurch führt die Musik eigentlich auch durch die ganze Reise und gleichzeitig wird aber auch neben vielem anderen, auch über die Musik, werden die ernstesten Themen einfach auf den Tisch gebracht.
Spricht er Russisch?
Nee, er spricht kein Russisch, aber er hatte natürlich in seinen Vorrecherchen über Umwege, und das ist ein gutes Stichwort für dieses Hörspiel, das ist also ein unglaubliches Mäandern, über Umwege hat er einen Germanistikprofessor der dortigen Universität kennengelernt und der war sozusagen sein Reiseführer.
Wenn Sie insgesamt, Frau Hartl, auf diesen Jahrgang schauen, für welche Themen interessiert sich die Hörspielszene zurzeit besonders?
Ich habe mir mal so notiert, es gibt das Universelle und es gibt gleichzeitig das Persönliche. Und mit universell meine ich einfach Themen, die uns im Augenblick unter den Nägeln brennen. Und dann würde ich gerne gleich zu einem der drei Nominierten kommen, nämlich dem Stück Kita, das Menschenmögliche. Und da geht es zum Beispiel darum, es wird durchgespielt, wie es wäre, wenn wir die Kindererziehung und die Kinderbetreuung an Roboter abgeben, also an maschinengestützte Unterstützung sozusagen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema gewesen. Gleichzeitig, das schafft das Hörspiel immer, gab es eben auch andere sehr gute Stücke, die sich mit dem Thema Migration beschäftigt haben. Das war ein Stück vom Bayerischen Rundfunk, welcher Art die Wärme ist, in dem die Kinder von in die Schweiz migrierten Italienern erzählen, wie schlimm die Situation da war. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch durch einen künstlerischen Filter gegangen. Also die Stücke sind kein Journalismus, sondern erzählen und bringen einem damit dann emotiv eigentlich die Situationen sehr nah. Ein anderes Beispiel, eine Erfindung, es war so eine Art Science Fiction, hat auch mit künstlicher Intelligenz zu tun, wo es darum geht, dass ein Küstenstädtchen im Norden Deutschlands bedroht ist von kompletter Überschwemmung und sozusagen dem Verschwinden von der Landkarte. Und auch da gibt es diese eine Figur, die den Ort nicht verlassen will, weil sie die verstorbene Mutter als künstliche Intelligenz, als Apparat noch im Haus hat und die nicht mitnehmen kann. Also wie gesagt, sehr brennende Themen, die aber gleichzeitig ganz anders erzählt werden.
Ja, eben ästhetisch auf eine ganz andere Weise, als wir das in unserer medial so ausdifferenzierten Welt sonst erleben. Ist das auch ein Grund, warum dieser Preis, der ja seit 1952 vergeben wird, inzwischen von der Film- und Medienstiftung NRW und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dass der noch immer von so besonderer Bedeutung ist für die Radiokunst?
Ich kann es mir vorstellen, dass das der Hintergrund ist, denn man muss sich einfach auch denken, wir sind eine sehr, sehr gemischte Jury. Es sind 15 Leute mit komplett unterschiedlichen Hintergründen, sehr unterschiedliche Altersgruppen und finden unsere Kriterien eben genau da, dass wir sagen, hier geht es darum, nicht, sagen wir mal, als Podcast zu erzählen, der ja auch sehr wichtig ist, wo eine Identitäts- oder eine quasi Integrationsfigur uns durch ein Thema führt, sondern hier wird erzählt mit Mitteln, die das Radio seit 100 Jahren jetzt eigentlich anwendet. Also wir haben die Ebene Musik, Geräusch, Pause, Wort, das poetische Wort, wie in einem anderen unserer nominierten Stücke Mixing Memory and Desire. Und das ist einfach eine Art der Erzählung, die komplett rausfällt aus dem, was wir sonst, wie Sie sagten, im medialen Alltag haben. Ja, ich denke schon.
das gerade erwähnte Mixing Memory Desire, das ist dieses Stück des Schriftstellers Werner Fritsch, das ich eingangs erwähnt habe. Wer jetzt Lust bekommen hat auf diese nominierten, aber eben auch die prämierte Produktion, sind die Sachen zu hören?
Ja, die finden Sie auf der Website der Film- und Medienstiftung NRW. Da sind die in voller Länge zu hören mit den Jurybegründungen und der Laudatio. Und das empfehle ich sehr.
Weiß ja, was ich heute Nacht zu tun habe.
Genau.
Gabi Hartl, Juryvorsitzende beim Hörspielpreis der Kriegsblinden, über die heutige Preisverleihung an Robert Schön für sein Hörstück Endgrenzgänger 2. Ich danke Ihnen sehr, Frau Hartl, fürs Gespräch.
Sehr gern. Tschüss.
Tschüss. Im Hauptberuf leitet Tobias Rüther das Literaturressort der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, aber er schreibt auch selbst Bücher, eines über David Bowie, ein anderes über Männerfreundschaften und nun eine umfassende, sehr detailreiche Biografie über den Maler und Schriftsteller Wolfgang Herrndorf, den Erfolgsautor des Bestsellers Chick. 3 Jahre nach der Diagnose eines Hirntumors entschied sich Herrndorf im August 2013 mit 48 Jahren für den Suizid. Sein Revolver liegt heute im Marbacher Literaturinstitut. 10 Jahre nach Herrndorfs Tod ist heute also Tobias Rüthers Herrndorf-Biografie im Rowohlt Verlag erschienen. Willkommen bei Fazit, Herr Rüther.
Vielen Dank für die Einladung.
Schon das Cover ist ja ein Hingucker. Also barfuß in Jeans mit weißem T-Shirt sitzt Herrndorf lässig auf einem Stahlrohrstuhl. Ein gut aussehender, vitaler, junger Mann. Längere blonde Haare, volle Lippen, sehr schöne Hände. Ist das ein Selbstporträt von Herrndorf?
Das ist ein Selbstporträt, das ihn in all seiner Schönheit zeigt, muss man sagen. Er muss nach allem, was mir diejenigen, die ihn sehr genau kannten und über Jahre begleitet haben, ein sehr schöner Mann gewesen sein. Und das ist ein Selbstporträt aus der Nürnberger Zeit, was möglicherweise, weil er so überragend und toll auf dem Bild aussieht, überspielt, dass es ihm in dieser Zeit eigentlich gar nicht gut ging, weil er trotz dieses imposanten Äußeren Zeit seines Lebens von Selbstzweifeln geplagt war, muss man wahrscheinlich so sagen.
In Nürnberg hat er an der Kunstakademie studiert, da komme ich noch drauf. Sie selbst haben 5 Jahre an diesem Buch gearbeitet. Die Biografie ist chronologisch aufgebaut, also angefangen bei der Kindheit und Jugend in den 60er, 70er Jahren der Bundesrepublik. Warum war Ihnen das wichtig, Herr Rüther, von Anfang an so viele Details wie möglich aus dieser frühen Zeit aufzuspüren?
Ich hatte bei Wolfgang Herrndorf immer das Gefühl, dass das eine ganz besondere bundesrepublikanische Geschichte ist. Und vielleicht spielt ein bisschen so mit hinein in diese Recherche, dass ich selber mal Geschichte und da Zeitgeschichte studiert habe und die 60er Jahre mich immer besonders gefesselt haben. Und als ich dann die Familie Herrndorf, die Eltern Herrndorfs kennenlernte in dieser Norderstädter bundesrepublikanischen Vorortwelt, da fügten sich so Puzzleteile zueinander, was ich eben aus seinen Erzählungen immer und Geschichten zu spüren glaubte, sah ich dann. Also eine bundesrepublikanische Kindheit. Und mir war das unglaublich wichtig, wirklich tatsächlich wirklich sehr, sehr wichtig, diese Vorortjugend, die seine spezielle Romantik ausgelöst hat, so genau wie möglich zu beschreiben.
Sie beschreiben einen Jungen, dem schon früh ein besonderer Wahrnehmungsapparat für die Welt bescheinigt wird. Einer, der als 3-Jähriger zu seiner Mutter sagt, Mama, ich werde sterben. Haben solche Details Ihren Blick auf Wolfgang Herrndorf nochmal geschärft oder besonders sensibilisiert?
Ja, wenn man Arbeit und Struktur, den Blog, den er dann über sein Arbeiten und Sterben ab 2010 bis 2013 geschrieben hat, wenn man das genau liest, spürt man schon eine unglaubliche Selbstreflexion und eine Kraft der Introspektion, die schon außerordentlich war. Und je weiter ich rückwärts ging oder als ich am Anfang begann zu recherchieren, dann Spuren davon fand, dass das sehr, sehr früh angefangen hat. Da fügte sich auch wiederum ein Puzzle zusammen. Andererseits war ich auch ganz schön erschüttert davon, weil ich mir vorstellte, die Mutter Herrndorf sagt es auch, dieses wirklich frühe Selbstbewusste im Sinne von Selbstbewusstsein Kind war eine ganz schöne Herausforderung für sich selbst am allermeisten, aber eben auch für seine Umwelt.
Sie haben den Blog gerade angesprochen, Arbeit und Struktur. Also wichtige Quellen sind natürlich Herrndorfs eigene Texte, zumal er eben seine letzten Lebensjahre vor allen Dingen so ausführlich dokumentiert hat und im Internet veröffentlicht. Könnte man ja denken, er wollte selbst die Deutungshoheit über sein Leben behalten. Darüber hinaus haben Sie aber eben sehr viele Menschen getroffen, die ihm nahe waren. Ja. Inwiefern geht das Buch also über all seine Selbstzeugnisse hinaus?
Ich habe, als ich anfing zu schreiben, dann tatsächlich zu schreiben nach der Recherche, gedacht, ich verlasse mich nicht auf das, was Arbeit und Struktur seine Kindheit und sein Leben erzählt, sondern versuche wirklich von Anfang an alles zu recherchieren, um dann später abzugleichen mit dem, was er selber über sich schreibt, was das für ein Spannungsverhältnis ergibt. Insofern sind die Passage bis zum Jahr 2010 etwa, kommen weitestgehend ohne seine Selbstzeugnisse aus. Das war mein Ehrgeiz, weil ich erstmal wissen wollte, meine Rolle als Biograf, so sehr ich ihn bewundert habe, ist natürlich immer auch eine Rolle von Distanz. Ich wollte erstmal schauen, ob er die Wahrheit erzählt. Und dann hat er natürlich eine Art von poetologischer Wahrhaftigkeit eher erzählt. Das ist ja irgendwie klar, weil das ja auch ein literarischer Text war. Mein Ehrgeiz war aber, so gut es geht, auf eigene Faust sozusagen seine Geschichte zu erzählen.
Auch die der Kunst. Er wollte Maler werden, sehr früh, war fasziniert von alten Meistern wie Dürer und vor allen Dingen Vermeer, hat sich historische Maltechniken beigebracht, Vermeer auf seine Weise nachgemalt. Wie passte seine Auffassung von Kunst zum Zeitgeist an der Nürnberger Kunstakademie?
Überhaupt nicht. Seine damalige Freundin Dorothee Köhl hat mir gesagt, das ist der Urkonflikt im Grunde gewesen. Er kommt an eine Akademie, von der er vage irgendwo gehört hat, die sind da ein bisschen traditioneller. Er selbst ist seit seiner Jugend, in der er versucht, eben Cranach nachzumalen in der Hamburger Kunsthalle, vollkommen fixiert, muss man schon sagen, auf die alten Meister und auf deren Manieren und auf deren Techniken. Und dann kommt er in Nürnberg an, wo die anderen Studierenden in zeitgenössischer Malerei oder in Performance oder Videotechnik oder was auch immer sich versuchen, auf der Höhe der Zeit sozusagen selbst auszudrücken. Und da krachen halt einfach wirklich zwei Welten aufeinander. Und das ist der Urkonflikt, der tatsächlich bis zum Schluss sich nicht lösen lässt und der Herrndorf, der nicht locker lässt, sehr unglücklich macht.
Was hat ihn denn angetrieben, den Pinsel gegen den Stift beziehungsweise den Computer zu tauschen? Also warum musste er schreiben?
Angetrieben hat ihn, glaube ich, die schiere Verzweiflung, weil er festgestellt hat, wie er später dann zu seiner Freundin und Arbeitspartnerin Katrin Passig gesagt hat, ich konnte nicht, was ich wollte. Und wenn man die Bilder von damals sieht, denkt man, das kannst du nicht ernst meinen, weil du unfassbar gut malen kannst. Aber er wollte eben mehr als das. Er wollte eben einfach mit diesen Techniken eigenständig Kunst hervorbringen und ist dann einfach an Grenzen gestoßen, weil er es nicht geschafft hat. Und dann war es interessant zu sehen, auch in der Recherche. Beispielsweise hat sein damals bester Freund in Nürnberger Zeiten, Kevin Scott, hat mir sehr viele Briefe überlassen aus der Zeit. Und man sieht in den Briefen schon ganz früh, da weiß er noch gar nicht, glaube ich, dass er eines Tages schreiben wird. Wer weiß das schon mit 20? Aber man sieht da jemanden, der auch selbst Texte nicht einfach so schreibt, sondern ganz genau wahnsinniger Sinn für Pointe, Timing, Sprachgewalt. Und ich glaube, dass ihn dann, was er dann selber später gesagt hat, auf einmal er dann feststellte, ich kann im Schreiben viel stärker die Welt quasi gestalten, als ich das jemals hätte schaffen können mit der Malerei. Und damit geht's dann los.
Was waren denn für Sie die schwierigsten Themen beim Schreiben dieser Biografie? Also wo haben Sie sich am intensivsten gefragt, vielleicht auch gezweifelt, ob Sie ihm gerecht werden?
Sagen wir von der Pietät her oder von der Zurückhaltung her ist natürlich sein Sterben, seine Krankheit zu beschreiben, war eine Herausforderung. Eben dann dort den richtigen Ton zu treffen und auf Distanz zu bleiben und sich selbst nicht mit hineinreißen zu lassen, dieses unglaubliche Unglück. Dann würde ich aber sagen, was mich wirklich auch stark beschäftigt hat, ist tatsächlich mir einen Reim drauf zu machen, ob Herrndorf tatsächlich dieser sozusagen, wenn Sie Herrndorf vor Augen haben, der trägt Turnschuhe, der trägt ein T-Shirt, der trägt Jeans, der ist absolut informell in allem, was er tut, aber das bei hochgradigem Selbstbewusstsein. Es gibt diese wunderschöne Geschichte, die seine Mutter mir erzählt hat, dass zum Abi Herrndorf sein aller kaputtestes Lieblings-T-Shirt getragen hat und sie hat es Tage vorher versteckt, damit er das nicht tut, weil sie natürlich wollte, dass er zu dieser Veranstaltung adrett aussieht. Und Herrndorf sucht so lange, bis er es findet. Und ich muss wirklich sagen, gemessen an der Dramatik dieser Sterbeerzählung, klingt das lapidar. Aber sich einen Reim auf jemanden zu machen, der einen immer darüber unklaren lässt, ob er das jetzt ganz bewusst so tut oder es ihm wirklich tatsächlich egal ist, das war eine Herausforderung, weil ich selber, also auch geschult mit der Beschäftigung mit David Bowie, der immer sich selber betrachtet hat, irgendwie daran gewöhnt bin, dass ein Künstler eben sein Selbstbild immer prägt. Und er ist da einfach schillernd, er bewegt sich hin und her. Und das war eine Herausforderung, ja.
Am Ende Ihrer Biografie nennen Sie Wolfgang Herrndorf den größten deutschsprachigen Schriftsteller seiner Generation. Große Worte, kleine Nachfrage, warum?
Ich halte Wolfgang Herrndorf für die große Figur des Übergangs vom Analogen zum Digitalen. Das klingt jetzt tatsächlich auch noch größer als das, was ich da geschrieben habe. Aber ich glaube wirklich, dass seine Größe und seine Einzigartigkeit für diese Generation darin besteht, dass er in beiden Welten gleichzeitig zu Hause war. Dass er eben, wie wir eben besprochen haben, die alten Meister vergöttert hat. Man kann das gar nicht klein genug sagen. Und gleichzeitig aber beginnt, sagt er selbst, mit dem Internet sein Leben überhaupt zum ersten Mal. Er findet Freunde und Freundinnen über das Internet. Er lernt schreiben oder trainiert das Schreiben über das Internet. Das Internet umarmt ihn und er sieht überhaupt keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Dingen. Und wenn ich mir jetzt die Gegenwart angucke, in denen wir im Grunde jeden Monat neu über einen neuen technologischen Fortschritt diskutieren, ob er uns das Abendland kaputt macht, muss ich sagen, Herrndorf hat das für sich selbst schon vor langer, langer Zeit, und man kann es nachlesen in seinem Werk, beantwortet, nein, es ist vereinbar. Und darin, finde ich, hat er so eine Vorreiter- und Pionierrolle für seine Generation. Und das macht ihm unter den männlichen Schriftstellern niemand nach.
Heute ist Tobias Rüthers Biografie über den Maler und Schriftsteller Wolfgang Herrndorf erschienen im Rowohlt Verlag. 384 Seiten für 25 Euro. Herr Rüther, schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau 2 Jahre ist es her, dass uns die dramatischen Bilder des Taliban-Angriffs auf Kabul erreicht haben. Am frühen Nachmittag des 15. August floh der afghanische Präsident in einem Hubschrauber voller Geld nach Usbekistan. Und nur wenige Stunden später eroberten die Taliban den Präsidentenpalast, verkündeten ihren Sieg über Kabul. Unvergessen diese chaotischen Szenen am Flughafen, in denen sich Menschen an Flugzeuge klammerten. Rora Omarzad beschloss damals, mit seiner Frau und beiden Töchtern zu fliehen. Inzwischen lebt die Familie in Frankfurt am Main. Und dort hat Natascha Pflaumbaum den afghanischen Künstler, Kurator und Hochschulprofessor getroffen. Zu den Taliban hat er eine klare Haltung.
We know that the Taliban, they don't believe arts, they don't believe the rule of arts in a society, they don't believe equality, they don't believe freedom and so on.
Sie glauben nicht an die Kunst, nicht an die Gesellschaft, nicht an Gleichheit, nicht an Freiheit. Das sagt der afghanische Künstler und Kurator Rahror Omarzad über die Taliban. Professor Omarzad musste im Sommer vor 2 Jahren mit seiner Familie überstürzt aus Kabul flüchten.
It's very important not if the Taliban treating me only. The Taliban treating the today's and future of Afghan art. This is the most important point.
Rahror Omarzad geht es nicht um sich, sondern um die Künstler in Afghanistan, die Taliban im Moment bedrohen. Das sind etwa 1200 Kunststudierende und 80 Lehrkräfte der Kunstschule in Kabul. 2006 hatte Rahror Omarzad in Kabul das Center of Contemporary Art in Afghanistan gegründet, bekannt als CCAA, eine Schule für zeitgenössische Kunst, die sich anfangs nur der Kunst von Frauen widmete. Er war Professor an dieser Akademie, ihr Mitbegründer und Direktor. Rahror Omarzad selbst macht Videokunst, gehört zu den Künstlern, die gefeierte Kunstexpertin Carolyn Christoph Bakajiev 2012 zur Dokumenta 13 nach Kassel holte. Statt zu lehren, kämpft er jetzt um das Leben seiner Schüler und Kollegen.
Of course, all the creative artists, responsible artists.
Alle kreativen Künstler werden von den Taliban bedroht. Sie sind nicht frei, Kunst zu machen, sich auszudrücken. Es gibt viele andere Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass es ihnen nicht erlaubt ist, das Menschsein in Kunstwerken zu reflektieren. Ich spreche von der bildenden Kunst, dem Kino und dem Theater und auch von Musik.
Sie sind sehr sensitiv mit Cinema, mit Theater. And also music has been banned.
Weil Kunst das Menschsein reflektiert, die Identität des Menschen, ist sie für die Taliban so gefährlich. Aktuell sind es etwa 200 Künstler, die in den Bereichen Kino, Theater und Musik arbeiten und deren Situation davon geprägt ist, dass sie keine Aufträge bekommen, kein Geld verdienen und keine Perspektive haben.
This is very important.
Es ist sehr wichtig, dass es eine Widerstandsbewegung gegen das gibt, was in Afghanistan gegen Kunst und Kultur vor sich geht.
Wie mutig und riskant Rahror Omarzads Hilfe aus dem Exil in Frankfurt ist, spiegelt sich in nur einem Satz über sich.
Regarding myself, I can say I'm safe here in Germany, but beside that, still I'm not really very free to do what I want.
Sicher, aber nicht frei. Ausrufezeichen.
So fühlt sich der afghanische Video- und Fotokünstler Rahror Omarzad. Natascha Pflaumbaum hat ihn in Frankfurt getroffen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Viktoria Eglau.
Die iranische Journalistin Nasila Maroufian, die erst am Sonntag freigelassen worden war, ist erneut festgenommen worden. Wie die Nichtregierungsorganisation Human Rights Activists News Agency mit Sitz in den USA mitteilte, wurde die junge Journalistin in das Frauengefängnis Karçak in der Nähe von Teheran verlegt, dessen Haftbedingungen regelmäßig angeprangert werden. Für die erneute Festnahme wurde kein Grund angegeben. Nach ihrer Freilassung am Sonntag hatte Maroufian in Online-Diensten ein Foto von sich veröffentlicht, auf dem sie entgegen der strikten Gesetze im Iran kein Kopftuch trägt und das Victory-Zeichen zeigt. Nehmt die Sklaverei nicht hin, ihr habt das Beste verdient, schrieb sie auf Instagram und X, dem vormaligen Twitter. Maroufian hatte unter anderem über den Fall der in Haft gestorbenen Mahsa Amini berichtet. Der Kölner Dom soll ein neues Kunstwerk zum heutigen Verhältnis von Juden und Christen bekommen. Dafür wird ein internationaler Kunstwettbewerb ausgeschrieben. Der Gewinner werde voraussichtlich im Oktober kommenden Jahres bekannt gegeben, erklärte das Domkapitel in Köln. Für den Wettbewerb stellt das Gremium bisher 500.000 Euro zur Verfügung. Ein interreligiöser Arbeitskreis begleitet das Projekt. Wie in vielen Kirchen finden sich auch im Kölner Dom Darstellungen, die Juden diffamieren. Das neue Kunstwerk solle im Bewusstsein der christlich-jüdischen Geschichte den Blick auf Gegenwart und Zukunft richten, heißt es im Ausschreibungstext. Die New York Times hat entschieden, dass ihre Inhalte nicht mehr zum Training von künstlichen Intelligenzen verwendet werden dürfen. Dazu hat sie ihre Geschäftsbedingungen angepasst. Unter anderem könnte so verhindert werden, dass andere Unternehmen an Inhalten verdienen, ohne dass die Zeitung finanziell beteiligt wird, sagte der IT-Experte Hagen Terschüren heute im Deutschlandfunk Kultur.
Das ist halt am Ende die große Debatte, die es jetzt auch bei dem Writer's Strike von den Hollywood-AutorInnen passiert, die jetzt auch sagen, nee, ihr könnt nicht mit unseren Sachen, die wir geschrieben haben, eine KI trainieren, die dann am Ende unsere Jobs ersetzen wollen, ohne dass wir daran mitverdienen. Und am Ende ist das halt die gesamte Debatte, dass da die Unternehmen wie Google und OpenAI kommen, das ganze Internet scannen, ohne jemanden dafür zu bezahlen und dann da eigene Inhalte draus schaffen.
Der IT-Experte Hagen Terschüren. Der Douglas-Sirk-Preis des Hamburger Filmfestes geht in diesem Jahr an Sandra Hüller. Die Schauspielerin mache ihre Figuren zu Menschen und leistet zunehmend einen wichtigen Beitrag zur europäischen Filmkultur, begründeten die Veranstalter ihre Entscheidung. Anlass ist die Deutschlandpremiere des diesjährigen Goldene Palme-Gewinnerfilms Anatomie eines Falls, in dem Hüller mitwirkt. Internationale Aufmerksamkeit hatte die Schauspielerin bereits 2016 für ihre Hauptrolle in Maren Ades Toni Erdmann erhalten. Die Verleihung des Douglas-Sirk-Preises findet am 30. September in Hamburg statt.
An diesem Mittwoch feiert der Schriftsteller Rainer Kunze seinen 90. Geburtstag. Bundespräsident Steinmeier nennt ihn in seinem Glückwunschschreiben einen Poeten des Trostes und des Glücks, der selbst den unheilvollen Momenten des Lebens einen Schimmer der Hoffnung abzugewinnen mag. 10 Jahre bevor Rainer Kunze 1977 die DDR verlassen hat, hatte er das kurze Gedicht »Einladung zu einer Tasse Jasmintee« geschrieben.
Was ich nicht gewusst habe und was ich jetzt erst also in den letzten Jahren erfahre, dass an den Türen Gedichte gehangen haben und jeder hat gewusst, wenn er das Gedicht Einladung zu einer Tasse Jasmintee an der Tür sieht, dann weiß er, wer hinter der Tür wohnt.
Einladung zu einer Tasse Jasmintee. Treten Sie ein, legen Sie Ihre Traurigkeit ab, hier dürfen Sie schweigen. Dieses Gedicht war also eine Art Chiffre in der DDR. Ich freue mich, dass wir den Dichter Uwe Kolbe als Gratulanten zum 90. Geburtstag von Rainer Kunze gewinnen konnten. Guten Abend, Herr Kolbe.
Guten Abend.
War dieses Gedicht auch für Sie damals ein Erkennungszeichen oder waren Sie noch zu jung?
Nein, der Gedichtband, in dem es erschienen ist, Brief mit blauem Siegel, der hat auch mich erreicht, um nicht zu sagen, teilweise sogar erwischt. mit einigen Gedichten, aber mit diesem, um ehrlich zu sein, verhält es sich ein wenig so, das war richtig notorisch, ja. Und ich sag's mal ketzerisch, aber das würde Rainer Kunze wahrscheinlich eher freuen. Es hing insbesondere gern an den Türen der Mädchen. So. Es war in seiner Freundlichkeit natürlich wunderbar und entsprach natürlich, also ich war 16 damals, ja, als das auf mich kam, entsprach das natürlich einer Stimmung, einer Haltung, die passte, ja.
Ja.
Ohnehin war ja in Rainer Kunzes Werk, also wenn man jetzt auf anderes schaut, wie die wunderbaren Jahre oder so, und auch in dem Gedichtband damals, Brief mit blauem Siegel, sehr viel die Rede von und sehr viel Verständnis für junge Menschen gerade drin, also für Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, das war ja ein enormer Teil auch der Thematik, ja, also Anreden an seine eigene Tochter und so weiter, die man sich sehr zu eigen machen konnte. Das passte total auf die eigene Empfindung.
Die wunderbaren Jahre, dieser Prosaband, damit ist er bei einem breiteren Publikum bekannt geworden zum 90. Geburtstag. Jetzt gibt es eine Neuausgabe im Fischer Verlag. Ja, wofür steht dieses Buch?
Da muss ich auch kurz zurückgehen nochmal. Dieses Buch, das erschien bekanntlich ja in der DDR nicht, sondern 76, 77, also auch in der Zeit, als Kunze dann schon weg war oder wegging. Und ich glaube kurz vorher, ein Jahr vorher. Und das kam auf mich in einem Kuvert, was anonym im Briefkasten lag. Und als Ormic-Abzug, das war so eine komische, merkwürdige Technik in der DDR, wo es ja kein IBM, keine Kopierer gab, kein Xerox. Ne? Und das war so eine merkwürdige Kopie und in dieser Form las ich das also und fraß es, weil da natürlich unendlich viele Dinge standen, also bis hin zu dieser unglaublichen Szene, wie also Jürgen Fuchs von einer Stasi-Frau angemacht wird und so weiter. Aber unendlich viele Szenen, die exakt ins, wie soll ich sagen, nicht ins Herz, sondern aus dem Herzen eigentlich der betroffenen Menschen sprachen, von denen da die Rede ging. Das ist ja so eine Art Protokoll eines Aufwachsens einer Generation, dieses Buch, ne? Insofern spielt es eine Riesenrolle und ist, vermute ich, auch heute noch mehr als nur, das hoffe ich auch und wünsche ich diesem Buch auch in der Neuauflage, durchaus mehr als ein Blick zurück nach Ostdeutschland. Ein Blick zurück in die DDR, das finde ich immer ganz wichtig. Also Kunze ist und Rainer Kunze steht und natürlich immer in einem Kontext, der dahin zurückweist, sozusagen in diesem historischen Kontext. Aber da ist weit mehr.
1977 hat er, wie gesagt, die DDR verlassen und er hat das selbst so resümiert.
Als wir die DDR verlassen hatten, habe ich versucht, allen politischen Lärm zu vermeiden. Aber eines wollte ich. Ich wollte in die DDR sagen, warum wir die DDR verlassen mussten. Denn es ging ja fast über Nacht. Und da habe ich den Satz gesagt, von dort, woher wir kommen, kommt kein neuer Anfang für die Menschheit. Und dieser Satz hat dermaßen an ein Tabu gerührt, nämlich an die Meinung, die DDR und das sozialistische System sind das Bessere. Und von diesem Augenblick an haben sich viele meiner Kolleginnen und Kollegen distanziert, zurückgezogen und es dauerte nicht lange, bis ich für sie eine Art Feind war.
Viele haben sich daraufhin von Rainer Kunze distanziert. Wie, Uwe Kolbe, hat Kunze denn in der Bundesrepublik und im wiedervereinigten Deutschland seinen Platz gefunden, auch als Literat?
Eins muss ich noch wiederum historisch sozusagen nachtragen. Man erinnert sich durchaus noch, was Biermann sang. Ja, ein Vertreter der gleichen Generation, auch durchaus bekannt und verbunden und freundschaftlich verbunden. Er wäre vom Regen in die Jauche gekommen. Mhm. Und diese, also einerseits auf die DDR zurückguckende milde Weise und andererseits notorisch antikapitalistische Attitüde, dazu war natürlich das, was Kunze gesagt hat, das absolute Gegenteil. Ja. Und es hat dann, also Rainer Kunze wurde vielfach ausgezeichnet, aber immer zugleich mit einem Zähneknirschen und durchaus auch einem Geheul, ja, aus der bekanntlich sehr links, sehr 68 geprägten Szenerie, intellektuellen Szenerie der Bundesrepublik. Und das hat seinen Stand, glaube ich, auch über die Jahre immer kritisch bleiben lassen. Ja, er hat auf den Sozialismus ganz anders geschaut als der überwiegende Teil auch der westlichen intellektuellen Elite. Er hat Klartext geredet, er hat sehr viele Reden gehalten, die nachzulesen sich absolut lohnt. Ja. Sehr viele Essays geschrieben, Worte gesagt, die ich im Nachhinein erst gelesen habe und gedacht habe, mein Gott, wie klar war der Mann, während wir, sage ich jetzt mal, also ich als Vertreter einer viel jüngeren Generation, ganz anders reingeraten in diesen Kontext, wo ich gesagt habe, mein Gott, da war ich ja noch auf einem ganz anderen Trichter, da wollte ich auch noch reformieren und sonst was machen. Es ist so, dass Rainer Kunze für etwas steht, auch was seine Poesie sozusagen, seine Muse betrifft, das ganz rar ist. Er steht, ich glaube, für etwas, das Haltung nicht in so einem, schon gar nicht in so einem politischen Sinne meint, vordergründig, sondern das menschliche Haltung meint, die in seiner Poesie omnipräsent ist, ja, und die man, wenn man auf seine Nachdichtungen schaut und das, was für ihn absolut wichtig ist und wo es zum Glück auch einen Band gibt, der nochmal im S. Fischer Verlag ein Sammelband gemacht worden ist, seine Nachdichtungen, insbesondere aus dem Tschechischen, ja, die sind da, bitte ich alle unsere Hörerinnen und Hörer, alle, die vielleicht mit dem Namen Rainer Kunze womöglich gar nicht so viel anfangen können. Leute, lest Jan Skarzel, Wladimir Holan, lest die Übersetzung, die Nachdichtung von Rainer Kunze und ihr werdet verstehen, dass es einen anderen Begriff von Poesie gibt als zum Beispiel den der Kommentare zum Zeitgeschehen. Ja, dass es eine menschliche Poesie gibt, die vielleicht auch ein Tick weit osteuropäisch ist und in Rainer Kunzes Art zu schreiben mitschwingt und mitklingt. Und die ist so eminent wichtig. Das ist eine Gegenposition zu vielen, ja, wohlfeilen, zeitkommentierenden, auch zu vielen intellektuellen Aufwendungen, die in Gedichtform daherkommen. Es spricht so etwas wie ein, ja, einer, der auch mit einem Dichterbegriff natürlich behaftet ist und in ihm lebt und ihn lebt, diesen Dichterbegriff, den es so weit und breit in deutschen Sprachen ja gar nicht mehr gibt. Und es ist wunderbar, dass wir ihm heute gratulieren können.
Zum 90. Geburtstag des Schriftstellers Rainer Kunze. Am 16. August hat der Dichter Uwe Kolbe seinen Kollegen gewürdigt. Und ich danke Ihnen sehr dafür, Herr Kolbe.
Ich danke Ihnen.
Schönen Abend.
Ja, ebenfalls. Tschüss.
Fazit.
Ich mache meine Sache, egal wie die Leute reagieren. Also.
Am Anfang war es so was Beiläufiges.
Dieses Ich auch, das kann einem ganz schön den Arsch retten manchmal.
Ja, it's life-changing.
Kochen, Komik, Kunst erklären. Talente auf Social Media.
Unsere aktuelle Serie wirft einige Schlaglichter in den Social-Media-Dschungel. Heute lernen wir die Kunsthistorikerin Julia Meyer-Brehm kennen. Hauptberuflich arbeitet sie als Kuratorin am Berliner Bröhan-Museum, als Autorin und als Kunstkritikerin. Aber seit 3 Jahren erklärt sie nebenbei auch auf Instagram Kunst. Witzig und niedrigschwellig.
Geht eine Kunsthistorikerin zum Zahnarzt. Ihr habt es euch gewünscht, hier kommt mein Take zu Kunst im Wartezimmer. Geht eine Kunsthistorikerin zum Arbeitsamt. Ja, haha, guter Witz, ich weiß schon, wir sind alle jobless. Abgesehen davon analysieren wir natürlich auch die ganze Kunst, die da hängt. Zum Beispiel diese Skulptur hier.
Im Arbeitsamt und in der Zahnarztpraxis macht sich Julia Meyer-Brehm Gedanken über die dort gezeigte Kunst und postet dazu kleine Videos bei Instagram. Meyer wie das Lexikon heißt ihr Account, den sie fast täglich aktualisiert mit Ausstellungsempfehlungen, kleinen Bildanalysen, aber auch Bildern, die zum Shop the Look animieren sollen. Heute ist Julia Meyer-Brehm bei uns. Hallo, guten Abend.
Hallo, freut mich sehr.
Was war der Antrieb, auch auf Instagram aktiv zu werden? Also warum machen Sie das 1 bis 2 Stunden am Tag?
Gute Frage. Es ist tatsächlich meiner Meinung nach wirklich eine ideale Plattform, um über Kunst zu sprechen, weil es sehr mit dem Visuellen arbeitet. Und gleichzeitig kann man eben ganz niedrigschwellig unterschiedliche Leute erreichen, auch die, die sich jetzt normalerweise nicht so sehr mit Kunst auseinandersetzen. Und das war auch das, was mich daran gereizt hat. Ich arbeite selbst im Kunstbereich und es hat mich immer gestört, dass auf der einen Seite gesagt wird, wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen und niedrigschwellig sein und auf der anderen Seite wird dann so gefachsimpelt über Kunst, sodass es kein Mensch versteht. Und ich wollte das mal ausprobieren, wie man das vielleicht ein bisschen anders machen kann.
Geben Sie ruhig noch ein paar Beispiele von Posts, die Ihnen besonders großen Spaß gemacht haben oder die Sie besonders gelungen finden.
Also eine Serie, die mir sehr viel Spaß macht, die jetzt auch schon über ein Jahr besteht, ist dieses Shop the Look. Das ist inspiriert von diesen Zeitschriften, Klatschzeitschriften, in denen Outfits berühmter Persönlichkeiten nachgeshoppt werden können. Und ich fand das immer schon total albern, weil es natürlich auf Konsum ausgerichtet ist und teilweise die Sachen auch überhaupt nicht passen zu dem, was die Person trägt. Ich habe aber gedacht, das wäre witzig, das mal mit Kunstwerken zu machen. Also wie kann ich mich wie ein Kunstwerk kleiden oder wie zum kann Beispiel? Ich den Look zum Beispiel von einem Selbstporträt von Lotte Laserstein, wie sie im Atelier steht mit dem Malerkittel und einer Palette in der Hand, aber auch ein bisschen absurdere Sachen, Pippi Lotti Riss zum Beispiel, wie sie mit dieser Blume eine Autoscheibe zerstört. Also die unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstler auch, ja.
Was hängt denn in Ihrem Kleiderschrank?
Ja, also ich musste gerade unwillkürlich an diese Schürzen denken, diese Leonardo da Vinci Statuenschürzen. Nein, ich kleide mich ganz unauffällig.
Was sind denn die Kriterien für neue Ideen? Also soll das vor allem originell sein, witzig?
Ja, das kann man schon so sagen. Also witzig und auch spontan. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich eine spontane Idee habe und das dann sofort umsetzen muss. Für mich ist das gar nichts lange, das zu planen, drüber nachzudenken und dann in mehreren Wochen das erst umzusetzen. Das funktioniert natürlich auf professionellem Weg, funktioniert das genau so. Aber das ist eben auch das Schöne, dass ich da ganz spontan und unmittelbar reagieren kann auf so Trends und Internetphänomene.
Was für Reaktionen bekommen Sie auf Maya wie das Lexikon? Der Name ist ja übrigens super.
Danke, danke. Die Reaktionen sind total toll. Also das ist auch was mir enorm gefällt, ist die Community und dass man sich so eine ganz eigene Bubble kreieren kann an tollen Leuten. Ich verstehe natürlich jegliche Kritik an der Plattform und auch an Meta, aber ich habe das Glück, dass das wirklich größtenteils ganz spannende Menschen sind, die mir da schreiben und das gut finden und finden, dass es mal was anderes ist, mal ein anderer Blick auf Kunst. Ja, positive Reaktionen.
Sie verdienen damit ja nicht Geld, aber bekommen Sie darüber, also über diese Sichtbarkeit, andere Aufträge und Projekte?
Das auf jeden Fall. Also darüber habe ich schon sehr viele Möglichkeiten bekommen, unterschiedlichste Projekte umzusetzen und mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Aber das ist mir schon...
Was denn zum Beispiel?
Anfang des Jahres habe ich in einer Arte-Dokumentation, einer dreiteiligen, mit agieren können, zusammen mit Henry Kieser, einem Kunsthistoriker aus Heidelberg. Da haben wir so über Kunst in Musikvideos und die Wechselwirkung von Kunst und Musik gesprochen. Also auch was mit einem starken popkulturellen Bezug, was mich generell immer interessiert. Oder ich konnte für die Berlinische Galerie an einem Social-Media-Konzept für eine der letzten Ausstellungen mitwirken. Also schon, dass man dann sich vielleicht erinnert fühlt, wenn man an Social Media denkt und Kunst und dann denkt, ah, da gibt's doch Maya wie das Lexikon. Vielleicht sollten wir der mal schreiben.
Mhm. Gab's dann auch schon Versuche, sie kommerziell für irgendwas einzuspannen?
Dass es so eine Art Sponsored Posts oder Kooperationen auf Instagram gab, oder Anfragen eigentlich weniger. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass so im Bereich Kunst das auch wirklich wenig gibt. Also vor allem so in Deutschland ist es überhaupt nicht Usus im Vergleich zu anderen Ländern, dass es da echt sich noch viel bewegen muss. Und ich kritisiere das auch gar nicht. Also ich finde das meistens spannend und auch bei anderen InfluencerInnen zu sehen, auch gut. Für mich selbst weiß ich gar nicht, ob das so fruchtbar wäre, weil ich gemerkt habe, wenn ich die Sachen, die ich dort mache, bezahlt machen muss, dann machen sie mir automatisch weniger Spaß. Mhm. Was natürlich erstmal eher, also es klingt so kokettierend, aber das ist für mich wirklich eine Freiheit, die ich da habe, Sachen zu machen, die ich sonst eben ja nicht machen kann. Ich kann da wirklich frei Schnauze agieren und muss das niemandem pitchen oder vorher mit jemandem besprechen. Und sobald man sich dafür rechtfertigen muss oder jemand fragen muss, wir könnten das machen, wir könnten dies machen, geht irgendwie eine Menge Glaubwürdigkeit verloren und eben auch Spaß.
Sie betonen so, dass das niedrigschwellig sein soll. Und trotzdem steht ja bei einigen Posts auch der Anspruch dahinter, wirklich was kunstgeschichtlich zu vermitteln.
Ja, das stimmt. Berufskrankheit.
Ist ja nicht schlecht. Wie machen Sie das? Also wie setzen Sie da die Schere an, was Niedrigschwelligkeit angeht?
Also möglichst einfache Sprache, so dass es Leute begeistert oder anspricht, die ja kein kunsthistorisches Buch vorher gewälzt haben. Ich arbeite sehr viel mit so Assoziationen und Assoziationsketten. Was ist das Erste, was mir auffällt, wenn ich ein Kunstwerk sehe? Und das kann wirklich ganz einfach oder logisch sein. Und das ist natürlich jetzt so im kunsthistorischen Bereich oft so ein bisschen verpönt, weil man da von der Theorie kommt. Und bei mir sind es dann so eher so die schnellen Gedanken, die dann umgesetzt werden.
Verraten Sie uns schon, was Sie morgen posten?
Vielleicht ein Ausstellungstipp.
Ah ja, die gibt's ja auch.
Genau, genau. Das ist auch sowas. Na klar, schreiben mir Leute, komm mal zu der Eröffnung, schau dir mal die Ausstellung an. Wie wär's, wenn du kommst? Und ich mache das auch gerne. Mir macht es Spaß, irgendwie jeden Abend woanders zu sein und dann darüber auch was zu teilen. Aber mich dafür bezahlen lassen, fühlt sich dann auch wieder irgendwie nicht richtig an.
Das heißt, Sie posten dann nur Sachen, die Sie wirklich gut finden? Oder gibt's auch sowas wie Verrisse?
Ja, das gibt's auch. Das gibt's auf jeden Fall. Wenn ich Ausstellungen schlecht finde, dann sage ich das auch. Das passiert. Aber wenn ich was unkommentiert teile, dann finde ich das immer gut.
Die Kunsthistorikerin Julia Meyer-Brehm ist als Meyer wie das Lexikon auf Instagram aktiv. Eine der jungen Social-Media-Talente, die wir in unserer Serie vorstellen. Und ich danke für Ihren Aufschlag bei Fazit.
Danke Ihnen.
Morgen reden wir dann mit dem Comiczeichner Tobias Vogel, alias Krieg und Freitag. Er ist mit seinen Strichmenschen auf Twitter und Instagram sehr erfolgreich geworden. Und jetzt schaut Tobias Wenzel in die gedruckten Feuilletons vom 16. August.
Bedient euch, ruft ein anonymer Autor in der Taz aus. Warum er oder sie die Identität nicht preisgeben will, wird beim folgenden Geständnis klar. Ich habe es nicht unbedingt nötig, aber ich klaue gerne. Er oder sie versteht das Stehlen als kapitalismuskritische Praxis. Das alles klingt, als ob es sich da jemand etwas zu leicht machte und die eigene Denkfaulheit zelebrierte. Die Taz-Redaktion hat offensichtlich kein Problem mit der Anstiftung zu einer Straftat, mit konkreten Tipps zum unbemerkten Stehlen und mit Sätzen wie diesen. Ich halte Reichtum für gefährlicher als Diebstahl und vor allem für moralisch fragwürdiger. Die Frage nach Gut und Böse und im Fall von Geschmacksurteilen nach Gut und Schlecht beschäftigt überhaupt die Feuilletons vom Mittwoch. Nicht ohne Wertung, lautet die Überschrift zu Benedikt Fehrs Artikel für die Frankfurter Allgemeine. Der ehemalige Wirtschaftsredakteur dieser Zeitung schaltet sich in die Diskussion um die Nachrichtenberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein. Er habe den Eindruck, dass sie seit einiger Zeit linksgrün oder woke eingefärbt sei. In der vergangenen Woche versuchte das der Dramaturg und Sachbuchautor Bernd Stegemann in derselben Zeitung am Beispiel eines Heute-Journals-Beitrags über Flüchtlinge und europäische Flüchtlingspolitik zu belegen, indem er im Detail auf die dortige, seiner Meinung nach manipulative Bildsprache einging. Nun geht Fehr ähnlich mit dem Eröffnungsbeitrag der ZDF-Heute-Sendung vom 12. August vor. Darin ging es um einen Entwurf zum Haushaltfinanzierungsgesetz 2024. Der Entwurf sei aber ein alter Hut, nämlich schon am 5. Juli beschlossen worden, so Fehr. Die Heute-Sendung habe diesen Entwurf aber zur Top-Nachricht gemacht, um ihn als unsozial zu kritisieren, ohne Finanzminister Christian Lindner zu Wort kommen zu lassen. In den Worten Fehrs: Im Nachrichtenüberblick sagt die Sprecherin, Kritik an Lindners Sparplänen, Haushaltskürzungen treffen Familien und gehen zu Lasten der Renten- und Pflegeversicherung. Im Bild ist dazu eine vierköpfige Familie zu sehen, die um einen Esstisch sitzt. Möbel und Kleidung lassen auf eine mittelständische Familie schließen. Das Bild suggeriert, dass Otto-Normalverbraucherfamilien von den Kürzungen betroffen seien. Doch geht es in dem Beitrag um die geplante Kürzung des Elterngelds für Besserverdiener, was im Beitrag aber nicht erwähnt wird. Im Beitrag fordere ein Politiker der Linken die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Allerdings, schreibt Benedikt Fehr weiter in der FAZ, scheint weder dem linken Politiker noch dem ZDF-Redakteur bewusst zu sein, dass die Erbschaftssteuer den Ländern zusteht und insofern nichts zur Finanzierung des Bundeshaushalts beitragen kann. Von der Kritik an vermeintlich linksgrüner Einfärbung von Nachrichtensendungen bei den Öffentlich-Rechtlichen zu den Geschmacksurteilen der Literaturkritiker. Roman Bucheli zeigt sich in der Neuen Zürcher Zeitung begeistert von Maxim Billers neuem Roman »Mama Odessa« und konstatiert seine existenzielle Wucht und seine trotzige Kompromisslosigkeit. Trotz heißt Ronja von Rönnes neues Buch. Und das findet Elke Heidenreich völlig überflüssig. Ich mäandere durch den Text und habe die ganze Zeit das Gefühl, dass hier eine eigentlich intelligente Frau unfassbaren Unsinn schreibt, kritisiert Heidenreich in ihrem Verriss für die Süddeutsche Zeitung. Die Autorin versuche gezwungen, den Trotz als etwas Positives darzustellen und alles Mögliche unter Trotz zu subsumieren, was in Wirklichkeit etwas ganz anderes sei. Und so ruft Elke Heidenreich Ronja von Rönne zu: So, das war die Materialsammlung. Jetzt setz dich hin und schreib das Buch. Oder mit der fragwürdigen Moralvorstellung der Taz gesprochen: Klau ein Buch, bedien dich.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.